Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Castrop-Rauxel-Podcast am 27. September. Vor 3 Wochen Tobias Weckenbrock, vor 2 Wochen ich, letzte Woche wieder Tobi und jetzt wieder ich, Luca Füllgraf. Der Rhythmus im Podcast stimmt, würde ich sagen. Auch heute habe ich wieder 2 Gäste hier im Studio. Ronny von Wangenheim stellt mir die berühmtesten Menschen aus Castrop-Rauxel vor. Zunächst kommt aber Tobias Weckenbrock und wir reden über die neuesten Entwicklungen in der Altstadt. Denn da war in den vergangenen Woche eine Menge los. Jetzt kommen wir erstmal zu den Kurznachrichten. Pferderennen. 2023 war es soweit. Das traditionsreiche Castroper Pferderennen wurde wiederbelebt. Die Stimmung war bestens, die Rückkehr ein Erfolg. Dieses Jahr gab es keine Wiederholung. Dafür aber im nächsten Jahr, also 2025, wie die Stadt nun bestätigte. Viel ist noch nicht bekannt, wohl aber der Termin. Am Samstag, den 23. August, wird wieder auf der Rennwiese gefeiert. Es ist das letzte Wochenende der Sommerferien. Vermisstensuche. Am Mittwochabend kreist ein Hubschrauber über Castrop-Rauxel. Vielleicht ist auch euch der helle Suchscheinwerfer aufgefallen. Die Polizei suchte nach einer vermissten Seniorin aus Castrop-Rauxel. Zunächst mit einem Spürhund und schließlich mit dem Helikopter Hummel 1. Gute Nachricht, die alte Frau wurde noch am gleichen Abend gefunden. Zwar nicht in Castrop-Rauxel, dafür aber in Dortmund. Kinderhospiz. Schon seit vielen Jahren kämpft die Castrop-Rauxlerin Elisabeth Grümer für ihren Traum. Sie möchte ein Kinderhospiz bauen. Nach 10 Jahren Planung steht nun die Finanzierung und auch der Termin für den Spatenstich. Am 29. Oktober ist es soweit. Das Kinderhospiz Sonnenherz wird auf einer Wiese an der Brandheide, gleich auf der Stadtgrenze zwischen Dortmund und Castrop-Rauxel, gebaut. Gleich nebenan steht schon ein Hospiz für ältere Menschen. Auch das geht auf Elisabeth Grümer zurück. Kommen wir jetzt zum ersten großen Thema des Tages. Wir sprechen mal wieder, könnte man sagen, über die Altstadt. Dazu ist Tobi Weckenbrock bei mir. Hallo Tobi.
Moin.
Vielleicht mal ganz kurz, was ist alles passiert in der Altstadt in der letzten Woche? Viel ist zu, manches ist nicht zu, manche Menschen sind umgezogen.
Richtig Wirbel, genau, richtig Trouble. Das Schuhhaus Große Kreuel, damit fing jetzt letztlich die neue Welle in der Altstadt an, hat ihre Schließung bekannt gegeben. Da startet also jetzt am Freitag, wir nehmen ja am Freitag auf, also am selben Tag, der Räumungsverkauf und ein paar Wochen später wird das Ladenlokal leer stehen.
Warum? Was ist passiert? Man hat ja letztens noch renoviert,
ja, genau.
Meine ich.
Ja, genau. Im Mai hieß es, da war auch Räumungsverkauf im Fenster groß plakatiert. Da hieß es, ja, wir bauen um, wir renovieren hier ein bisschen, da wird ein bisschen was schöner gemacht, wir haben neue Möbel organisiert und so. Das heißt also, da wirkte es so, als würde das Unternehmen, das eigentlich aus Gladbeck kommt und da auch 2 Läden betreibt, hier nochmal investieren in Castrop. Aber inzwischen ist die wirtschaftliche Situation offenbar so viel anders als prognostiziert, dass sich Jens Große Kreuel, der Geschäftsführer, dazu entschieden hat, hier komplett zuzumachen. Und das hat begründet er mit einem ganz schwachen Sommer, was den Umsatz angeht. Ne? Also das sind tatsächlich die Zahlen ab Juni, die wären für ihn so schlecht gewesen, dass er gesagt hat, ich mache da nicht weiter.
Und wann ist jetzt richtig Schluss?
Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Die machen jetzt einen Räumungsverkauf und wollen natürlich da noch möglichst viel von dem Material absetzen, also viele Schuhe und Kleidungsstücke verkaufen, möglichst viele, damit man dann am Ende nochmal, ich meine, Restumsatz gemacht hat und dann auch das Lager einigermaßen leer, so dass man nicht alles, was man hier noch in den Regalen hat, rüber transportieren muss, möglicherweise in die anderen Filialen oder so. Also da will man natürlich jetzt mit günstigen Preisen sein Ladenlokal möglichst leer machen und wie lange genau, weiß ich auch nicht. Aber ich gehe mal von so 1, 2, 3 Wochen, würde ich schon sagen, kann man da noch günstige Schuhe kaufen.
Okay, dann war es aber ja so, Große Kreuel war nicht der einzige Laden, der jetzt in den Schlagzeilen war aus der Altstadt.
Ja, das stimmt. Schräg gegenüber war ja früher auch ein Schuhladen, der hieß Schlathold. Der hat schon 2019 die Segel gestrichen hier in der Castroper Altstadt. Und
was für Große Kreuel ja auch nicht ganz so gut war, wie er im Interview gesagt hat. Er sagte, es war vielleicht gar nicht so schlecht, dass es Konkurrenz gab. Dann hatten die Leute zumindest 2 Gründe, um in die Altstadt zu kommen.
Genau, jetzt mal in Kundenperspektive gedacht, man will Schuhe kaufen. Man weiß, okay, da sind 2 Geschäfte direkt schräg gegenüber und noch ein Deichmann im EKZ. So, da sind 3 Schuhläden, da geht man dann vielleicht hin. Während wenn da jetzt nur noch ein kleiner ist, man vielleicht sagt, nee, da, wenn du dann da nichts findest, bist du umsonst da unterwegs gewesen und so. Das ist also dieses ganz normale Einkaufs- und Bummelverhalten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass wir inzwischen in der digitalisierten Welt einigermaßen verloren haben, aber das natürlich in manchen Generationen und auch bei manchen Personen immer noch so ein bisschen mitschwingt und vielleicht auch noch aktuell ist, ne?
Ja, also, jetzt hatte ich dich ja unterbrochen. Ja, du wolltest ja eigentlich sagen, dort ist eben kein Schuhgeschäft mehr, sondern ein Laden, wo man ja vielleicht nicht unbedingt zum Bummeln hingeht.
Ja, dazu muss man sagen, dass das 3 oder 4 Jahre komplett leer stand, was für eine Innenstadt natürlich auch fatal ist. Ist eine tolle Lage eigentlich am Lambertusplatz, viele Schaufensterfläche und so, und das sah schon über Jahre sehr, sehr schangelig aus, sage ich jetzt mal so salopp. Und dann konnte man vielleicht eigentlich fast froh sein, dass da jemand wieder Interesse hatte einzuziehen, auch wenn es sich dabei um diesen Nähmaschinen, Industrienähmaschinen-Fachhandel handelte. Das ist letztlich gar kein sogenanntes B2C-Geschäft, also Business to Consumer, also jemand, der was an den Endkunden verkauft, sondern eher jemand, der im Industriebereich tätig ist, also an große Nähereibetriebe verkauft und auch Instandsetzung und Wartung macht. Und das hat ja jetzt letztlich, würde man sagen, so in so einer Innenstadt, wo man eine Fußgängerzone hat, wo man bummelt, wo man shoppt, hat das ja eigentlich gar nichts verloren. Die Betreiber, das sind 2 syrische junge Leute, die haben aber gesagt, ja, wir fühlen uns total wohl hier, wir brauchen viel Platz, weil die auch unheimlich viele Maschinen da aufgestellt haben, und darum kam uns das Geschäftslokal eigentlich sehr gut entgegen, weil anderswo finden wir so einen großen Raum nicht für unsere ganzen Materialien.
Jetzt war der Laden aber trotzdem inseriert online zur Miete.
Ja, genau, da sind wir drauf aufmerksam geworden oder gemacht worden, und dann haben wir natürlich recherchiert, was dahinter steckt. Letztlich hat der Eigentümer, das ist die Zumwinkel Immobiliengesellschaft aus Moers, die Hauseigentümerin ist, hat tatsächlich das Lokal inseriert, weil es offensichtlich da auf der Suche nach einem Nachmieter ist. Da war jetzt so am Lokal selbst nichts von zu sehen, das heißt, der Betrieb in dem Geschäft geht ganz normal weiter. Wir haben da auch die Mitarbeiter und auch die Geschäftsführer, einen zumindest, haben wir angetroffen und gefragt. Und da gibt es wohl im Hintergrund ein paar Probleme in Sachen Miete. Also der Pächter hat mir gesagt, die wollen die Miete erhöhen von zurzeit 1.700 oder 1.500, so ganz sicher war ich mir da jetzt irgendwie auch nicht, auf 2.500 Euro, und das machen wir nicht mit, das wollen wir nicht. Wir wären bereit, 1.750 Euro im Monat an Pachtmiete zu bezahlen, dann würden wir gerne hier bleiben. Die Immobilienfirma hat mir aber gesagt, will auch jetzt nicht offen darüber sprechen, so ganz offen, und auch der Mietpreis ist jetzt online gar nicht zu sehen, nur auf Anfrage. Die haben mir gesagt, dass es da bei den Mietzahlungen möglicherweise Probleme gibt, Rückstände vielleicht auch, so ganz klar ist das auch nicht zu recherchieren, aber sie würden einfach ganz gerne jemanden Verlässliches Neues da haben, der wahrscheinlich am Ende dann auch bereit ist, den höheren Mietbetrag sogar zu zahlen.
Jetzt gab's noch eine 3. Schlagzeile über die Altstadt, denn auch die Marktschenke zieht um. Das war, glaube ich, noch vor Große Kräuel, als wir darüber berichtet haben.
Ja, genau. Die Gaststätte an der Lönzstraße, also da am Zugang zum ISG, ist ja bekannt, da auf der Ecke, zieht aber eigentlich auch nur ein Haus weiter, beziehungsweise einmal über die Straße in die ehemalige Klapsmühle, die auch schon längere Zeit geschlossen ist. Da gab es auch mal eine Folgenutzung, eine weitere Kneipe, die aber auch nicht so richtig erfolgreich war, und da gab es auch Querelen im Hintergrund, über die wir auch zum Teil berichtet haben damals. Und die Karl-Heinz von Lohn heißt der Betreiber, der zieht jetzt einfach gegenüber auf die andere Seite. Da gibt es im hinteren Bereich des Gebäudes auch so eine kleine Sitzfläche, eine Terrasse als Biergarten ausgezeichnet und so. Und er freut sich, glaube ich, irgendwie über den Umzug. Das heißt also, letztlich, wenn wir jetzt auch noch an den Bus denken, in der Nähe des Busbahnhofs, das ist ja auch eine Kneipe gewesen, die geschlossen hat. Also es wird irgendwie, naja, dünner insgesamt in der Altstadt. Ne? Also wir haben vorletztes Jahr ja irgendwie auch groß geschrieben über Extrablatt am Marktplatz, und letztlich, man sieht, das funktioniert richtig gut. Da ist immer viel los. Draußen jetzt im Sommer die Terrasse rund um den Reiterbrunnen richtig gut gefüllt. Das 1910 am Markt und so. Diese gastronomischen Angebote, die fluppen. Was nicht so gut funktioniert, ist offenbar das Gewerbe der Gaststätten also klassische Kneipen vielleicht, und eben Einzelhandel.
Genau so hat es ja auch unser Kollege Thomas Schröter kommentiert. Er sagt, die Leute haben mehr oder weniger abgestimmt und gesagt, okay, was wollen wir in der Innenstadt? Vielleicht eher Gastronomie, vielleicht weniger Einzelhandel, weniger Läden, in die sie gehen können, weil viele online kaufen. Wir haben auch mit Max Zimmer gesprochen. Ja, was hat der denn gesagt?
Genau, Max Zimmer ist ja inzwischen der Juniorchef, der Betreiber des Juweliers am Markt und der Sohn von Matthias Zimmer, der das jetzt an seinen Sohn da übergeben hat und ist auch bei Kass-Konzept engagiert im Vorstand. Kass-Konzept, das ist die sogenannte Standortgemeinschaft für die Altstadt. Da sind ganz viele Kaufleute, aber auch gastronomische Betriebe und andere organisiert, die wollen zusammen eben das Altstadtgefühl fördern, die wollen Aktionen gemeinsam machen und so, sind also so eine, die nennen sich Standortgemeinschaft. Und der hat gesagt, und das sagt Jens Reiter von Reiter Fashion auch, dass man am Ende natürlich das braucht, was am Ende der Kunde auch will. Und da hat er eben auch das 1910 oder auch das Café Aldo Segert von Aldo Segert, das kleine Il Café oder ähnliche Betriebe genannt. Da ist einfach irgendwie immer was los und die haben in gewisser Weise so eine Art Community. Jens Reiter hat das ganz schön gesagt im Sinne, man müsste hier so eine Art Kiezgefühl schaffen. Das heißt, die Leute kommen her, die finden was zu essen, die finden ihre Läden, die kennen vielleicht auch die Eigentümer der Läden, wissen darum auch, dass sie da gute Qualität an neuer Mode oder sowas bekommen. Bei Reiter Fashion eben die Beratung vielleicht sogar vom Chef oder von Mitarbeitern, die seit Jahrzehnten da die Leute kennen, die Kunden kennen und sie ansprechen. Oder die Leselust von Martina Thielker. So, das ist anders, da einzukaufen, als jetzt bei Amazon ein Buch zu schießen, weil man einfach mit den Verkäuferinnen, und das sind ja wirklich Fachleute, also ich, Martina Thielker, die Betreiberin, gefühlt, wenn man da hingeht und sagt, ich suche irgendwie einen Roman, ich bin ein Freund von diesem und jenem, dann hat die sofort drei Empfehlungen parat, holt die Bücher aus dem Regal und sagt einem, was drinsteht und warum das richtige Buch für einen ist. Also das ist ja im Prinzip genau diese Beratung, die man, naja, vielleicht als Kunde wünscht. Und dann geht man noch einen Kaffee trinken oder was essen und dann ist man irgendwie mit einem guten Gefühl aus der Altstadt auch wieder raus. Aber naja, je mehr Leerstände dazukommen, desto schwieriger wird's ja, dieses Altstadtgefühl zu generieren. Und wenn wir gegenüber von der Leselust schauen, da steht IGA Optik, das alte Optikergeschäft von Moos und Sternemann steht jetzt seit einigen Monaten leer. Nebenan das Wohnoutlet 24, dieses Möbelgeschäft, das steht schon seit über einem Jahr leer, neben dem Polmarkt. Also es gibt einfach immer mehr Lokale, die irgendwie leer stehen. Und das trotz der Förderung. Es gibt ja öffentliche Förderung. Man kann für ein Jahr sich die Miete da bezuschussen lassen, ne? Und naja, da macht man sich natürlich schon Gedanken.
Das war jetzt ein positiver Ausblick. Das war aber allerdings auch ein bisschen Kritik. Was sagst du denn? Wie geht's weiter?
Genau, letztlich ist es der Blick in die Glaskugel. Der Trend ist aber klar. Es haben immer schon Geschäfte geschlossen. Es haben aber auch immer neue eröffnet. Das gab's immer schon. Aber im Moment ist die Tendenz natürlich schon eindeutig und es wird auch schwer, selbst mit so einem Förderprogramm letztlich Leute dazu zu bewegen, Läden aufzumachen, das ist auch klar. Max Zimmer hat zum Beispiel gesagt, ja, in meinem Freundeskreis, und da sind so eher so auch Geschäftsleute und so, wüsste er jetzt in seinem Alter auch keinen, der jetzt sagen würde, ich habe Bock, hier ein neues Geschäft aufzumachen, weil es ist einfach ein großes unternehmerisches Risiko. Und letztlich braucht es, glaube ich, ich weiß nicht, extrem gute kreative Ideen, wenn man hier am Markt Fuß fassen möchte. Ansonsten, glaube ich, wird es auf Dauer schwierig mit einem Einzelhandelsstandort in Kastrop-Rauxel. Ist in gewisser Weise auch schade, aber ich meine, wenn man das die Erfolgsdinge sieht, wie gastronomische Angebote, die hier gut funktionieren, wenn wir Veranstaltungen sehen, wie jetzt bald der Mittelaltermarkt oder andere, Kastrop kocht über, das, es gibt ja auch Potenzial. Der Naschmarkt am Donnerstag, der ist bei gutem Wetter immer super besucht und dann lebt die Altstadt. Und naja, letztlich ist es vielleicht auch eine Frage, ob man nochmal über die Nutzung des Marktplatzes vielleicht nachdenkt, der als Parkplatz natürlich auch nicht vor Attraktivität strotzt. Aber das wäre jetzt, glaube ich, ein Thema, das wird hier zu weit führen.
Ich wollte sagen, da springen wir vielleicht ein anderes Mal drüber. Danke, Tobi.
Danke dir.
Zum zweiten großen Thema des Tages ist jetzt meine Kollegin Ronny von Wangenheim an meiner Seite.
Hallo.
Ronny, wir sprechen heute mal über Promis, über die bekanntesten Personen aus Kastrop-Rauxel. Denn du hast online eine Seite gefunden, eine Karte von einem Finnen, von Topi Tjukanov. Was kann man in dieser Karte genau finden, herausfinden?
Ja, das ist ein Finne, wie du gesagt hast, der hat sich mal aufgrund von verschiedenen Daten, vor allen Dingen Wikipedia, Häufigkeit, auch Genauigkeit der Daten dort, hat er sich eine Weltkarte zusammengebastelt aus den Berühmtheiten für jeden einzelnen Ort und für verschiedene Kategorien. Und wenn man die aufruft, dann sieht man erstmal wirklich die Weltkugel und dann kann man aber ganz, ganz nah heranzoomen bis nach Castrop-Rauxel oder bis nach Ickern oder Henrichenburg, die ja früher auch selbstständig waren und deshalb auch eigenständig dann auftauchen. Und dann sieht man, wer alles berühmt ist. Und ja, ich muss sagen, die meisten Namen kannte ich nicht.
Vielleicht mal vorweg, wer ist die bekannteste Person aus Castrop-Rauxel, zumindest nach dieser Liste?
Ja, nach dieser Liste ist es Dieter Hecking, würde ich mal sagen, den Fußballer und Fußballtrainer, den kennen viele, der war ja noch bis zum Frühjahr auch beim FC Nürnberg im Sportvorstand, war Trainer, hat vorher auch selber viel Fußball gespielt, also den kennt sicher jeder, aber ich glaube, den hat noch niemand mit Castrop-Rauxel in Verbindung gebracht und das ist eben auch vielleicht so eine kleine Krux an dieser ganzen Weltkarte.
Denn es geht ja nur um die Leute, die in Castrop-Rauxel geboren wurden. Und bei Dieter Hecking war es ja so, er ist ja, glaube ich, mit 3 Jahren dann weggezogen oder wahrscheinlich sind seine Eltern eher weggezogen. Ja.
Genau, so ist das nämlich. Er war 3 Jahre, hat er hier gelebt und ist dann, glaube ich, nach Soest oder seine Familie nach Soest gezogen. Und ich keine Ahnung, ob er jemals wieder in Castrop-Rauxel war. Und genauso umgekehrt ist es eben auch so, dass Leute, die man hier kennt vielleicht, nicht in Castrop-Rauxel geboren wurden, dann eben auch nicht auftauchen.
So wie Micky Beisenherz zum Beispiel.
Genau, Micky Beisenherz ist zum Beispiel, der wäre ja vielleicht ein Kandidat für so eine weltberühmte Liste. Der würde sich bestimmt auch freuen, wenn er da zu finden wäre. Aber ich habe auch mal kurz nach Recklinghausen rüber geguckt, da ist er nämlich geboren, aber da taucht er auch nicht auf, weil die Karte sagt immer für jeden einzelnen Ort und für jede einzelne Kategorie gibt es immer nur den relevantesten. Das heißt zum Beispiel, wenn man nochmal über Dieter Hecking kurz spricht, es gibt ja auch Klaus Fichtel, der ist hier geboren und den kennt man auch in Castrop-Rauxel. Der ist Castrop-Rauxler, kann man sagen, aber der taucht halt nicht auf, obwohl der ja auch als Bundesligaspieler auch absolut ähnliche Berühmtheit hat, aber anscheinend nicht genügend Wikipedia-Aufrufe.
Man kann aber noch mehr Menschen finden in dieser Liste, auch für Castrop-Rauxel.
Ja, ich habe insgesamt 9 gefunden. Das ist ein bisschen, man muss ein bisschen aufpassen, also das ist als kleiner Tipp, wer selber sich mal auf die Reise begeben will, wenn man auf alle drückt, dann kriegt man halt für jeden Ort einen Namen. Aber wenn zum Beispiel Castrop-Rauxel hat mehrere Namen für verschiedene Kategorien, man sieht eben nur Dieter Hecking, aber wenn man dann auf die einzelnen Kategorien geht, das empfehle ich dann auch, Kultur ist dabei, Wissenschaft und Entdeckung, Leadership, also Führerschaft, Sport und Spiel, dann tauchen eben noch andere Namen auf.
Und wer war da so dabei?
Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Zum Beispiel ganz oben in Henrichenburg ist es Hedwig Kiesekamp. Das ist eine Heimatdichterin, kann man sagen, die aber durchaus Bedeutung gewonnen hat. Die ist im Haus Henrichenburg geboren, als Tochter des Pächters dort. Und war aber hinterher, hatte als Sängerin durchaus berühmte Bekanntschaften, war unter anderem mit Brahms befreundet. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel.
Und das gibt auch schon Eindruck, wie weit diese Liste zurückgeht. Also es geht nicht nur um Menschen, die noch leben, sondern auch um welche, die schon gestorben sind. Ich glaube, es geht bis vor Christus sogar.
Ja, es geht bis 3000 irgendwas vor Christus. So weit zurück geht das nicht. Also das ist alles irgendwie so 19. Jahrhundert. Ich glaube, der Älteste dürfte vielleicht so ein Shakespeare-Forscher sein, Gisbert von Finke, der ist 1813 geboren. Das ist, glaube ich, der Älteste, den ich in der Liste gefunden habe. Aber die meisten sind schon gestorben. Auch ein paar unrühmliche, also es sind auch unrühmliche Personen dabei, ein NS-Funktionär zum Beispiel. Und Lebende, aber gibt es halt auch, ja, 3, 4, so.
Gibt es noch jemanden, vielleicht von den Lebenden, den du besonders hervorheben möchtest, was dich vielleicht überrascht hat?
Ja, es ist zum Beispiel, um noch mal eine Frau zu nennen, Monika Bartz ist dabei. Ich weiß gar nicht, wie viel Kontakt die jetzt zu Castrop-Rauxel hat. Die arbeitet in Ludwigsburg oder hat gearbeitet als Professorin für Frauenbewegung, hat sich eingesetzt für die autonome Frauenbewegung, hat die ersten Lesbentage dort unten in einem bestimmten Ort organisiert. Ja, das ist zum Beispiel ein Beispiel.
Dann vielleicht noch eine letzte Frage, Ronny. Was ist mit unserem Bürgermeister? Taucht er auch in der Liste auf?
Nein, der taucht nicht in der Liste auf. Der würde ja unter Politik fallen. Da sind andere genannt. Aber es hat einen einzigen schlichten Grund, warum er gar keine Chance hat. Er hat nämlich noch keinen Wikipedia-Eintrag. Das kann er ja vielleicht nochmal ändern.
Genau, das finde ich jetzt auch etwas überraschend. Aber naja, vielleicht ändert sich's nochmal.
Genau.
Sehr gut. Danke, Ronny.
Gerne.
Ein Name, der gerade bei Ronny in der Liste auch nicht auftauchte, aber es theoretisch hätte können, ist Michael Esser. Denn auch er ist in Castrop-Rauxel geboren. Viele werden ihn kennen, wahrscheinlich mehr als so manchen Namen, der in der Liste stand. Lars Biermann ist jetzt bei mir aus dem Castroper Lokalsport. Wer ist Michael Esser?
Ja, Michael Esser ist ein jetzt ehemaliger Fußballprofi, der jetzt im Sommer seine aktive Karriere als Profi beendet hat. Stand zuletzt noch beim VfL Bochum unter Vertrag, war Torwart, ist 36 Jahre alt und kommt aus Castrop-Rauxel.
Und hat jetzt sein Pflichtspieldebüt gegeben, aber nicht für einen Bundesligisten, sondern?
Genau, für einen B-Kreisligisten, nämlich den VfR Rauxel. Da ist er jetzt im Sommer hingewechselt. Sein Vater Uwe Esser ist da Vorsitzender. Hat schon so ein Vorbereitungsturnier von Rauxel mitgespielt gehabt, aber Pflichtspiele hat er nicht noch nicht hingekriegt zeitlich. Und jetzt am Dienstag kam es dann zum Pflichtspieldebüt gegen Wacker Oberkastrop im Kreis.
Sein Ex-Club, wie ich gelesen habe.
Ja, genau. Er hat früher als junger Torwart noch bei Wacker Oberkastrop gespielt, ist anders als Chris Führig, ein Profi, der auch hier in der Stadt gespielt hat, auch beim VfB Habinghorst, bei Arminia Ickern und in der Jugend halt auch bei Rauxel. Und ist jetzt auf seinen Ex-Club getroffen.
Und er steht aber nicht mehr im Tor.
Nee, genau. Er hat sich lang genug ins Gesicht schießen lassen. Da hat er keine Lust mehr drauf. Jetzt hat er im Feld gespielt mit der Trikotnummer 8 und natürlich dann auch traditionell im Mittelfeld.
Und wie sieht das so aus, wenn da so ein Ex-Profi, auch noch so ein sehr großgewachsener Ex-Profi zwischen vielen Amateurkickern spielt?
Ja, es ist etwas kurios, weil Michael Esser ist auch, ich glaube, 1,96 Meter, 1,97 Meter groß, also riesig. Fällt natürlich dann auf, so ein langer Typ dazwischen den ganzen Spielern. Fußballerisch hat man jetzt gar nicht so einen riesen Unterschied gesehen. Er hat natürlich jetzt auch nicht viele Aktionen gehabt. Rauxel hat nicht viel den Ball gehabt gegen den Westfalen-Ligisten. Aber was man gemerkt hat, er war super laut. Also seine Kommandos, seine Ansagen, die waren direkt da, obwohl es 6-0 für Oberkastrop stand. Also es war ihm egal. Er hat richtig Gas gegeben und das ist ja auch das, was er im Profibereich als Torwart gemacht hat. Ne? Die sind ja auch immer die Lauten.
Und was macht Michael Esser jetzt noch nach seiner Karriere, wenn er nicht gerade gegen seinen Ex-Club auf dem Platz steht?
Ja, er ist immer noch verpflichtet beim VfL Bochum. Ist anscheinend so ein bisschen sein Herzensclub geworden, ist da bei den U19 Junioren der Torwarttrainer. Und deswegen hat er auch oft nicht Zeit, sonntags für den VfL Rauxel zu spielen, weil da die U19 vom VfL Bochum selber spielt. Und jetzt im Kreispokal hat der Trainer ihn am Dienstag früher vom Training entlassen, hat gesagt, Michael, komm, fahr nach Castrop und spiel gegen Oberkastrop.
Sehr schön. Danke, Lars.
Gerne.
Auch an diesem Wochenende ist in der Stadt wieder einiges los. Hier kommen unsere Veranstaltungstipps. Am Samstag ist wieder Kiddickelmess in Castrop-Rauxel. Die gemeinsame Fahrraddemo für mehr Sicherheit für Radfahrer und Kinder im Straßenverkehr beginnt um 14 Uhr. Treffpunkt ist der Irin-Turm. Dann wird gemeinsam 8 Kilometer durch die Stadt gefahren. Schluss ist um 15:45 wieder vorm Irin-Turm. Organisiert wird die Kiddickelmess vom ADFC. Ebenfalls am Samstag, aber etwas später, wird im Haus Hölter Oktoberfest gefeiert. Einlass für die Kanalwiesen ist um 16 Uhr. Die Musik spielt von 17 bis 23 Uhr. Im Biergarten gibt es herzhafte Schmankerl und jede Menge Getränke. Dazu gibt es bayerische Festmusik von Vive L'Amour. Karten können im Haus Hölter gekauft werden. Einen Tag später lädt unser Rauxel e.V. zum dritten Rauxler Herbstmarkt. Der findet auf dem Parkplatz von Das Café an der Bahnhofsstraße statt. Rund 20 lokale Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker haben Stände und bieten ihre Waren an. Außerdem gibt es Wurst vom Grill, Bastelangebote für Kinder und im Café auch Snacks und Getränke. Los geht es um 11 Uhr, Schluss ist um 17 Uhr. Noch ein letzter Tipp. Das ist zwar streng genommen nicht am Wochenende, aber am Montag wird endlich der Sprung über die Emscher eröffnet. Die Veranstaltung mit Bundesministerin Clara Geiwitz ist zwar nicht öffentlich, doch wir werden live ab 14 Uhr für Sie berichten. Damit ihr den Livestream vom Sprung über die Emscher sehen und auch sonst all unsere Artikel lesen könnt, braucht ihr ein Ehren-Plus-Abo. Aktuell haben wir dafür ein Sparabo im Podcast-Angebot. Da kosten die ersten 4 Wochen nur 1 Euro. Mit einem Abo sorgt ihr dafür, dass wir aus Castrop-Rauxel über Castrop-Rauxel und für euch berichten können. An alle von euch, die schon Abonnenten sind und den Podcast hören, Dankeschön. Und falls ihr noch mehr über unsere heutigen Themen wissen wollt, dann werft einen Blick auf die Shownotes. Dort habe ich euch alle Artikel verlinkt. Damit sind wir auch schon am Ende der Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch gerne bei Apple Podcast oder bei Spotify. Oder ganz oldschool, empfehlt uns weiter. Erzählt euren Freunden, Nachbarn und natürlich auch euren Familien von uns. Wenn ihr ein Thema für uns habt oder Feedback loswerden wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@rohnachrichten.de. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns weiter und bis nächste Woche. Glück auf!